Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter. Ich bin Eva Völker. Diesmal ist es ein bisschen so, wie wenn ein Zahnarzt zur Zahnärztin geht, nur hoffentlich nicht so unangenehm. Zu Gast in meinem Podcast ist heute Frank Jong, ein Podcaster-Urgestein. Er fing schon mit Podcasting an, als die meisten von uns noch fragten, Pod was für ein Ding? Das war 2016, als Facebook noch cool war. Für seinen Podcast Halbe Kartoffel wurde Frank 2018 für den Online Grimme Award nominiert. Frank führt Gespräche mit Deutschen, deren Eltern eingewandert sind, also mit halben Kartoffeln. Zu Gast waren schon zum Beispiel die Soul- und R&B-Sängerin Joy Denalani, der Aktivist Raoul Krauthausen und der Rapper Samy Deluxe. Frank Jong ist selbst auch eine halbe Kartoffel. Er ist Sohn koreanischer Eltern, in Hannover geboren. Heute hat er mal für uns die Seiten gewechselt, vom Host zum Gast. Frank erzählt, wie er aufgewachsen ist, wie er sich manchmal zwischen den Stühlen gefühlt hat und warum er Taekwondo gelernt hat, obwohl er viel lieber Fußball spielt. Herzlich willkommen, Frank Jong. Schön, dass du da bist.
Hi.
Frank, deine Stimme kenne ich sehr gut. Mhm. Ich bin ja schon länger Fan von deinem Podcast Halbe Kartoffel. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns jetzt hier mal live gegenüber sitzen, dein Gesicht zu sehen. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir ein kleines Frage-Antwort-Spiel.
Okay, gerne.
Was ist dein Lieblingsgericht? Sag jetzt bitte nicht halbe Kartoffel.
Nee. Mein Lieblingsgericht ist Bibimbap. Das ist ein koreanisches Reisgericht, was in so einem heißen Steintopf kommt und dann kommt so Gemüse oben drauf, eine scharfe Soße, noch ein Ei und das mit so einer kleinen Suppe, das kann ich eigentlich jeden Tag essen.
Mhm. Ich folge dir auch auf Instagram, du postest ja ab und zu tatsächlich auch mal Fotos von Essen. Mhm. Und heißt das, dass du auch gerne kochst?
Ja, ich weiß, also ich koche eigentlich nicht gerne, ich esse gerne. Aber leider bin ich bei uns in der Familie auch derjenige, der irgendwie jetzt so den Kochlöffel hat. Mittlerweile habe ich es ein bisschen gelernt, einigermaßen so zu improvisieren. Früher habe ich immer irgendwie gefreestylt und es hat gar nicht geschmeckt, aber jetzt kann ich es einigermaßen so einschätzen.
Mhm, okay.
Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so super gerne koche irgendwie.
Mhm. Vielleicht lernst du oder auch nicht. Also
ich mache es, weil man ja irgendwie was essen muss, aber es ist jetzt nicht so, dass es so meine Leidenschaft ist.
Okay, da haben wir was gemeinsam. Okay, was ist dein Lieblingswort?
Oh, Lieblingswort.
Gerne auf Deutsch oder Koreanisch oder in welcher Sprache auch immer.
Das ist ja eine interessante Frage, Lieblingswort. Ich meine, es ist ja immer schwierig, ein Wort zu finden, was irgendwie gut klingt und gleichzeitig eine schöne Bedeutung hat. Also, kann ich jetzt so spontan gar nicht sagen, ob ich ein Lieblingswort habe.
Oder einfach, also egal, was dir einfällt, auch wenn es nur schön klingt. Oder
also zum Beispiel ein Kumpel von mir, Sascha, der hatte ein Wort, das er immer benutzt hat, und zwar eigentlich falsch. Also er hat immer gesagt Gente und meinte immer Geld, obwohl es ja eigentlich irgendwie Leute heißt. Mhm. Das fand ich irgendwie, klang irgendwie ganz gut.
Okay.
Aber sowas habe ich eigentlich nicht, glaube ich zumindest. Wahrscheinlich fällt es mir später ein.
Okay. Was ist für dich das aktuelle Unwort des Jahres sozusagen, also dein persönliches Unwort?
Ein Unwort, was ich total unnötig finde und wo ich mich immer ärgere, ist Gutmensch. Mhm. Weil, ja, ich meine, vielleicht muss man es auch nicht erklären, aber so, ich meine, das ist, wird
doch,
so als...
gerne. Also ich, genau.
Ja, wird so als irgendwie so Schimpfwort benutzt oder so, oh, voll der Gutmensch so, und dann nicht mehr, okay, was der Gegensatz ist, ein böser Mensch. Also da merkt man schon, was für ein Menschenbild die Leute haben, die sowas sagen. Also ich finde es nicht verwerflich, zu versuchen, ein guter Mensch zu sein. Im Gegenteil, also finde es eigentlich eine gute Sache, wenn man das zumindest versucht und wenn man versucht, ein guter Mensch zu sein. Aber ja, das ärgert mich jedes Mal.
Also kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ist mir tatsächlich als Journalistin auch schon von einem Redakteur sozusagen begegnet, leider. Mhm. Und finde das auch sehr ärgerlich. Und es ist ja tatsächlich auch ein Wort, was dann auch so eine bestimmte Haltung ausdrückt, ne? Ja. Und was auch nicht selten von Populisten verwendet wird.
Genau.
Mhm, ja. Gut, das war's zum Frage- und Antwortspiel. Du machst Menschen mit Einwanderungsgeschichte sichtbar in deinem Podcast Halbe Kartoffel. Das ist ja auch eines der Ziele des Bündnisses Niedersachsen packt an. Du bist erfolgreicher Podcaster, bist nominiert worden zum Beispiel für den Online Grimme Award 2018. Ich finde, du bist ein toller Moderator, also nicht nur ich, auch deine zahlreichen Fans und Abonnentinnen, Abonnenten. Du bist sehr locker, sehr empathisch. Man merkt, dass die Menschen, mit denen du dich unterhältst, einfach wohlfühlen bei dir und sich öffnen. Um was geht es in Halbe Kartoffel und vor allem, was bedeutet eigentlich Halbe Kartoffel?
Genau, also als ich angefangen habe vor 5 Jahren, also 2016, hatte ich eigentlich nur das Ziel, mit Leuten zu sprechen, die so ähnlich sind wie ich. Also meine Eltern kommen aus Korea, aber ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und ich hatte auch als Journalist immer das Gefühl, es gibt irgendwie immer nur dieselben Geschichten. Also Aufsteigergeschichte, Kriminalität, Religion oder Rassismus. Und ich wollte irgendwie die Lebenswelt und den Alltag irgendwie so ein bisschen abklopfen und auch zeigen, dass wir halbe Kartoffeln, also Menschen mit Migrationshintergrund oder wie ich sage, nicht deutschen Wurzeln, Deutsche mit nicht deutschen Wurzeln, dass wir auch alle unterschiedlich sind. Und manche beschäftigen sich sehr stark mit den Wurzeln und manche nicht. Manche haben dann Probleme und manche haben da überhaupt keine Probleme mit. Also das war mir wichtig und ich hatte auch einfach Lust, Menschen kennenzulernen, also so ganz eigennützig mit Leuten zu reden und zu gucken, wie war es bei dir?
Warum hast du dich für dieses Format entschieden? Also du hast ja einen reinen Audio-Podcast, ein Zweiergespräch, also genauso wie dieses Format. Warum nicht mit Bild?
Ja, das ist ganz lustig. Als ich angefangen habe, haben ganz viele gesagt, so, hey, was ist Podcast und wer hört denn das? Macht doch YouTube, macht doch Videos, dann sieht man die auch. Und ich fand das eigentlich ganz charmant, dass man uns dann gerade nicht sieht. Also erstens bin ich sowieso nicht so ein Videotyp, aber zweitens fand ich es ganz gut, dass man Leute hört, die perfekt Deutsch sprechen, die aber dann schwarz sind oder asiatisch oder Latinas oder was auch immer. Und man sich aber nur auf die Stimme konzentriert. Und ich fand es auch gut, dass das Medium so intim ist, also dass man irgendwie mit den Stimmen im Ohr ist, dass man überall mitgeht und mitfährt, ne, wenn Leute pendeln oder im Auto fahren, dass man irgendwie dabei ist beim Alltag. Und ja, ich glaube auch, dass man einfach länger zuhören kann als zuschauen.
Ja, du bist ja wirklich tatsächlich, also während Corona hat ja Podcast, dieses Medium, unglaublich geboomt. Du bist ja wirklich schon sehr viel länger dabei. Also ich glaube, du machst es schon seit 4 Jahren.
Ja, seit 2016, seit 5 Jahren.
Jetzt. Seit 5 Jahren schon, ja, okay. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Gesprächssituation nochmal intimer ist, als wenn da eine Kamera ist, wo man dann so doch irgendwie überlegt, wie sitzt die Frisur oder das Hemd oder keine Ahnung.
Ja, total. Also erstens ist es technisch natürlich aufwendiger und dann ist es auch unangenehmer. Und da muss man halt mehrere Kameraeinstellungen haben. Da muss man auch ein bisschen was für die Kamera tun. Und das wollte ich alles weg haben. Deswegen fand ich Podcasting besser.
Was gefällt dir an deinem Beruf besonders oder am meisten?
Also ich bin ja eigentlich Journalist geworden, weil ich so in den Sportbereich wollte und umsonst ins Stadion gehen wollte und irgendwie so meine Sportleidenschaft da ausleben wollte. Aber dann habe ich schnell gemerkt, dass dann doch das irgendwie schnell zur Arbeit wird und dass man irgendwie das Spiel dann anders sieht und ja, die Geschichten auch irgendwie immer dieselben sind. Und was ich halt total spannend finde, ist einfach immer so in so kleinen Mikrokosmen zu gehen, auch als Lokaljournalist. Dann bei irgendeinem Hundewettbewerb dabei zu sein oder dann ist man plötzlich wieder in der Gemeinderatssitzung und dann ist man wieder bei irgendeinem Sportevent. Also irgendwie so kleine Mikrokosmen, wo man sonst vielleicht sich nicht aufhält, die kennenlernt und ja Menschen irgendwie kennenlernt, die bestimmte Ziele haben, die man selber vielleicht noch nie hatte oder nie dran gedacht hat. Und jetzt in dem Fall halbe Kartoffel, vor allem natürlich, dass man einfach guckt, wie viele Klischees man auch selber hat und das ein bisschen abzuklopfen. Und ich habe mich auch in den letzten 4, 5 Jahren dann natürlich auch weiterentwickelt und habe da auch selber viel gelernt. Und ja, da bin ich dankbar für.
Bei den vielen Gesprächen, die du geführt hast, hast du sicherlich auch schon Kurioses erlebt. Was fällt dir da so ein?
Okay, also ich weiß noch ganz am Anfang, da hatte ich ein Gespräch mit einem Typen, sage ich mal. Ich will nicht verraten, wer es war. Und die Situation war dann so ein bisschen unklar, weil der meinte dann, ja, komm da und da hin, da bin ich dann. Und dann bin ich da hingegangen und dann waren aber noch andere, also es war so ein Event quasi, er war schon ein bisschen bekannter. Und dann waren noch andere Journalisten da und dann meinte er so zu uns, also zu mir und einer Kollegin von, ich glaube, NTV, die so einen Bericht machen wollte. Ja, kommt doch beide, machen wir doch gleichzeitig. Und wir beide so, hä, wie soll man denn jetzt einen Videobeitrag mit irgendwie Interview und einen Podcast gleichzeitig machen? Und naja, ich habe am Ende, glaube ich, 4-5 Stunden gewartet, bis er dann mal fertig war. Und dann haben wir da geredet und wurden auch ständig unterbrochen und so. Aber es war am Ende trotzdem ein cooles Gespräch.
Okay.
Aber da habe ich auch schon gedacht, wow, ist das jetzt immer so? Leute, die so ein bisschen bekannter sind, ist das so anstrengend? Naja, und ich hatte tatsächlich ein Gespräch, was ich geführt habe, fertig geschnitten. Wir haben uns super verstanden, waren dann auch hinterher noch essen und alles. Und dann hat die Person hinterher gesagt, so, ist ihr doch zu intim gewesen.
Mhm. Oh je. Mhm.
Also gar nicht jetzt so blödes Gespräch, aber so, sie weiß nicht, ob sie damit raus will mit den ganzen Sachen. Und ja, das war schon ein bisschen schade.
Mhm. Aber das ist natürlich dann echt sehr, sehr schade, ja. Mhm. Okay, du bist ja selbst Niedersachse, in Hannover geboren. Wie war es für dich, in Hannover aufzuwachsen als Sohn koreanischer Eltern?
Ja, also ich bin ja in Altwerbüchen aufgewachsen. Das ist so ein bisschen, so 20 Minuten ungefähr oder 25 Minuten mit der Bahn mittlerweile vom Hauptbahnhof entfernt. Und eigentlich hatte ich so eine ganz normale deutsche Mittelschicht-Vorstadt so Kindheit. Jetzt im Nachhinein bewerte ich natürlich ein paar Dinge anders, also im Guten wie im Schlechten. Es gab nicht viele koreanische oder asiatische Familien in Altwerbüchen. Es sind ja nur so 8000 Leute oder so, die da wohnen. Und ja, so offenen Rassismus habe ich jetzt eigentlich wenig erlebt, zum Glück. Mhm. Aber natürlich so diese typischen Sachen wie Ching Chang Chong, drei Chinesen im Kontrabass gesungen und dann wirst du irgendwie komisch angeguckt und fühlst dich irgendwie unwohl, kannst aber nichts sagen, weil alle dafür sind. Oder ja, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so ganz passt du hier nicht rein oder ich bin irgendwie doch anders, also das habe ich schon gespürt. Oder der Klassiker auch, man bringt koreanisches Essen, also Kimbap, das ist so eine Art koreanisches Sushi, mit in die Klasse oder in die Schule und dann ist so ekelhaft und so. Oder Freunde kommen nach Hause und da sieht es irgendwie anders aus als bei denen, ein bisschen unordentlicher, oder die machen einen Kühlschrank auf, da sind dann irgendwelche kleinen Fischlein, wo du sagst, ist ja eklig. Also so klassische Sachen irgendwie. Hm. Nicht so super schlimm. Ich hatte natürlich Freunde und hatte also jetzt da war keine Außenseite oder so, gar nicht. Mhm. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass ich da wieder hinziehen wollen würde unbedingt.
Mhm. Okay. Ja, du lebst ja in Berlin, aber dazu kommen wir dann später. Ja, okay. Wie war das für dich? Also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn wir jetzt wirklich zurückgehen in deine frühe Kindheit, also deine Eltern, also deine Familie eben sehr stark koreanisch geprägt und du hast gesagt, irgendwann hast du dann schon das Gefühl vermittelt bekommen, anders zu sein. Wann war das? Kannst du dich da an so einen Moment erinnern? Gab es ein Schlüsselerlebnis?
Mm.
Oder war das eher so ein Prozess?
Ja, das ist, frage ich meine Gäste auch immer und selber kann ich es gar nicht so richtig sagen. Also ich glaube, das ist immer so ein Grundgefühl, wo man immer die ganze Zeit denkt, so irgendwie, irgendwas ist anders. Und ich glaube, das fing natürlich dann so in der Pubertät an. Ich glaube, da war es bei mir am stärksten, als ich dann gemerkt habe, dass ja Jungs irgendwie Bartwuchs kriegen oder Stimmbruch und Mädels dann auch irgendwie natürlich früher reif sind oder in die Pubertät kommen als Jungs. Und ich dann mich immer gefragt habe, warum habe ich so wenig Haare, also unter den Achseln oder an Beinen oder Bartwuchs oder es gab auch einen Freund, der ständig immer an mir rumgefummelt hat, so immer geguckt hat, so, hey, du hast so dicke Haare und du hast so stämmige Beine und so kurze Beine. Und der meinte das, glaube ich, gar nicht böse, aber das hat ihn irgendwie fasziniert. Und das habe ich immer noch so sehr stark im Kopf, dass der wirklich immer so mir wirklich gezeigt hat, so, hier, guck mal, bei uns ist das so, bei dir ist das alles anders. Also, wie gesagt, das nehme ich ihm jetzt auch nicht übel. Das war aber natürlich dann sehr offen ausgesprochen, das, was dann bei mir auch irgendwie so anfing und
klingt auch ziemlich unangenehm. Also,
ja. Mhm. Aber es haben viele dann natürlich irgendwie so. Ich wurde auch gefragt, ob ich braun werden kann oder ob ich Weisheitszähne habe oder
echt? So.
Okay. Wo man dann selber auch antwortet und denkt, auch dann mit 12, 13, 14 so, ja vielleicht, also ich habe tatsächlich keine Weisheitszähne, aber ist das vielleicht bei Asiaten so? Weiß ich gar nicht. Naja, und dann fing es halt an, dass ich auch irgendwie Taekwondo gemacht habe, weil ständig Leute gefragt haben, kannst du Karate oder irgendwas? Okay. Und ja, dann fängst du halt schon an zu gucken, okay, wenn ich nicht jetzt so komplett deutsch sein kann oder darf oder keiner das so richtig akzeptiert, vielleicht kann ich dann halt komplett in eine andere Richtung gehen. Mhm. Und dann versuchst du halt irgendwie dann so ein bisschen der Vorzeige-Asiat zu werden. Also zumindest bei mir dachte ich so, okay, jetzt machst du halt mal irgendwie Taekwondo, damit du sagen kannst, du hast es gemacht.
Okay.
Mhm. Und alle sagen, ah, cool, ja, also bist du so ein... Weil sonst siehst du dann auch so, was bist du für ein Koreaner? Also du bist kein Deutscher, ist klar, aber wie, du kannst kein Martial Arts, was bist du für ein Koreaner? Können doch alle.
Mhm.
Und dann ist man so dazwischen und denkt so, man kann es keinem recht machen.
Mhm, okay, also was du gesagt hast von wegen Vorzeigemigrant, das geht ja so in Richtung positiver Rassismus, der aber dann ja positiv klingt ja jetzt erstmal positiv, ja. Aber mit den Leuten, die davon betroffen sind, macht das dann ja auch eben was, ne? Also ich meine, du hast jetzt Martial Arts gemacht, worauf du vielleicht überhaupt eigentlich keine Lust hattest oder gar nicht auf die Idee gekommen bist.
Also Martial Arts oder irgendwie Taekwondo wollte ich schon können, aber ich war nicht bereit, da so viel Training reinzugeben. Und ich war auch schon ein bisschen älter. Ich habe halt Fußball gespielt, dann auch Basketball.
Mhm.
Und zum Glück kann ich ja nicht sagen, dass ich irgendwas hatte, wo ich irgendwie Selbstbewusstsein rausgezogen habe, also Sport vor allem.
Mhm.
Aber ja, also ich habe dann auch schnell gemerkt, es ist jetzt zu spät, mit Martial Arts anzufangen oder irgendwie was da. Und ich habe es auch wirklich dann aber nur gemacht, damit ich sagen kann, ich habe es gemacht.
Mhm. Und woraus hast du dann zum Beispiel Selbstbewusstsein gezogen? Was waren so deine
Sportarten? Naja, also ich war sehr gut in Fußball oder generell in Sport.
Mhm.
Also da habe ich dann gemerkt, da bin ich dann eher so oberes Drittel.
Mhm.
Und das tut ja immer ganz gut, wenn man das irgendwie merkt und dann, ja, weiß gar nicht. Also das hat sich dann durch mein Leben gezogen, eigentlich Sport.
Mhm.
Also das war nicht das. Und ich hatte ja auch immer Freunde. Also es war ja nicht so, dass ich da irgendwie ausgeschlossen wurde oder so. Also insofern. Und ich hatte ja auch, also das war ja auch gut, wir hatten schon auch eine koreanische Community.
Mhm.
Also auch in Hannover gab es einige Familien und dann gibt es deutschlandweit auch so eine Vernetzung mit so Sportfesten und ich war ja auch kurz in der koreanischen Schule.
Okay. Mhm.
Also das war immer auch ein Teil von mir sozusagen. Und klar, am Anfang war es so ein bisschen so, hier links in die Koreaner, rechts in die Deutschen. So, wer bin ich, was bin ich? Aber später weiß man das dann zu schätzen, dass beide Seiten irgendwie da waren.
Mhm.
Und ich irgendwie dann gemerkt habe, ich habe beides in mir.
Das heißt also, du hattest dann eben auch Freundinnen und Freunde, mit denen du über solche Sachen dann auch sprechen konntest, so unangenehme Begegnungen vielleicht?
Ja, ich muss mich erinnern. Ich glaube, wir haben da nie so richtig drüber gesprochen.
Okay.
Ich glaube, das ist auch nicht so ein Gespräch. Also heute macht man das vielleicht, aber damals hat man nicht so darüber geredet. Ich habe auch mit meinen Eltern nicht darüber geredet. Also, wie gesagt, es gab ja auch nicht so diese offenen, so hier Schlitzauge oder so.
Mhm. Ja.
Das nicht, aber es tut natürlich trotzdem gut, wenn du mit Leuten irgendwie zusammen bist, die auch so aussehen wie du und die auch beide Seiten haben und mit denen man auch dann irgendwie Dinge machen kann, wo man weiß, man muss jetzt nicht irgendwie die eine oder andere Seite erklären.
Ja.
Aber klar, da waren dann trotzdem auch meistens KoreanerInnen, die irgendwie perfekt Koreanisch gesprochen haben und mehr wussten als ich oder irgendwie so. Also da habe ich mich da auch mal so ein bisschen gefühlt wie so möchte gern. Und dann, ja, also klingt jetzt alles so dramatisch, war es jetzt natürlich auch nicht, aber ich hatte auch eine gute Kindheit und Jugend. Aber das sind so Sachen, die natürlich da so mit reingespielt haben.
Du warst wahrscheinlich so im Teenageralter, als das Pogrom von Hoyerswerda passierte. Vor einigen Wochen hat es sich ja zum 30. Mal gejährt. Hoyerswerda und ein Jahr später Rostock-Lichtenhagen sind ja die schwerwiegendsten Fälle antiasiatischer Gewalt in Deutschland nach 1945. Hochhäuser, in denen vor allem Vietnamesinnen und Vietnamesen lebten, wurden unter den Augen einer applaudierenden Menge von gewalttätigen Rechtsradikalen angegriffen. Die Polizei wartete in beiden Fällen tagelang, bis sie eingriff. Du hast das vermutlich, warst du in einem Alter, wo du das da auch schon bewusst mitbekommen hast.
Also ich erinnere mich eigentlich nur daran, dass ich diese Bilder noch sehr, sehr stark im Kopf habe, wie die Leute applaudiert haben. Mhm. Also das war mir super fremd und das war das Erschreckendste irgendwie. Also natürlich nicht das Erschreckendste, weil klar, das Erschreckendste ist, dass Leute was reinwerfen, aber ich meine auch, dass ich das irgendwie immer noch so ein bisschen als ein anderes Land empfunden habe. Mhm. Ich meine, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war 15 oder 14. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das damals auf mich bezogen habe. Also schon auch. Mhm. Aber ich habe immer irgendwie gedacht, das ist weit weg. Mhm. Oder okay. Das Gefühl, es ist ein anderes Land. Mhm. Und krass, was für ein Land ist das jetzt, mit dem wir so quasi zusammengehen. Mhm. Aber diese Bilder habe ich noch im Kopf. Also diese Bilder von diesen, ich will es nicht mal schlecht machen, aber von diesen Leuten, die irgendwie da so geklatscht haben. Also das hat mich wirklich schockiert.
Ja. Ja. Nicht nur dich, aber ja. Ja, aber vielleicht dann auch noch mal mehr. Mm. Ja. Mm, okay. Also Kindheit und Jugend in Hannover. Mm. Danach bist du nach Göttingen gegangen, um Sportwissenschaften zu studieren. Wie war das so?
Ja, ich weiß noch, als ich mein Kumpel Sebi, der schon in Göttingen studiert hat, oder zumindest, weil er auch da herkam, glaube ich, ein halbes Jahr vorher da war. Okay. Und wir haben ihn besucht und ich bin dann durch die Göttinger Altstadt gelaufen und die ganzen Studierenden sind da so rumgelaufen und also ich kenne Hannover, also Hannovers Innenstadt eher so ein bisschen rough, ne? Also so ein bisschen, also ich habe mich da nie unwohl gefühlt, weil es ist ja auch sehr divers und das fand ich immer gut, hatte da auch nie Probleme so. Mhm. Aber es ist irgendwie ein anderer Vibe. Also ich habe dann schon gemerkt, so Göttingen ist irgendwie. Also dieses Studentische und dieses Akademische und diese schöne Altstadt und alles so eng, aber irgendwie so eine gute Stimmung, also dieses Studenten-Feeling, das hat mir irgendwie gut gefallen. Und dann dachte ich so, ey, das könnte ich doch auch machen hier. Mhm. Und ich weiß aber noch, wie ich am Anfang irgendwie so ein bisschen, weil Leute dann auch ständig gefragt haben, so, wieso heißt du Frank? Also Die kommen aus allen Ecken Deutschlands und dann in Hannover wurde ich das nie gefragt, komischerweise. Mhm. Aber dann Göttingen, ich dachte immer so, wo kommt ihr her? Aus welcher Provinz? Also habt ihr noch nie Asiaten gesehen, die irgendwie Deutsch sprechen und einen deutschen Namen oder westlichen Namen haben? Also Ich war richtig so, wo kommen diese ganzen Leute her? Aber mir hat das gut gefallen und ich war am Anfang ein bisschen so, okay, war mir fast schon so ein bisschen, oder da ist mir erst bewusst geworden, dass Hannover schon so ein bisschen so ein hartes Pflaster ist oder als das galt damals auch. Immer so, Hannover und oi. Und habe ich aber auch selber gemerkt, dass ich auch so geprägt bin ein bisschen. Mhm. Also, dass ich auch nicht alle mit offenen Armen und super tolerant so, hey, wie geht's? Sondern, dass ich auch mal so gucke, so, was willst du? Mhm. So ein bisschen so.
Erstmal abchecken.
Aber erstmal abchecken. So. Und ich habe irgendwie, waren die alle so nett und aber auch ein bisschen, ich hatte auch das Gefühl, so ein bisschen naiv irgendwie, also mir gegenüber zumindest, was jetzt meine Herkunft und so anging. Mhm. Aber ja, habe mich da wohl gefühlt in Göttingen.
Das heißt, das war dann damals in Göttingen noch vielleicht nicht ganz so international, wie es heute ist. Du hast eben gesagt, die Leute kamen von überall her, aus Deutschland vor allem. Ist das richtig?
Ja, das ist ja schon sehr, sehr lange her jetzt auch. Aber
wann war das so ungefähr?
Das war Ende der 90er.
Okay.
Und ich weiß gar nicht, wie international das ist. Das war schon auch international, aber ich glaube, gerade so im Sportbereich war es dann doch noch relativ weiß irgendwie und also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich dann schnell gebondet habe mit Leuten, die auch halbe Kartoffeln sind. Mhm. Also das war schon dann offensichtlich auch.
Mhm. Okay. Und was ich dich vorhin eigentlich auch schon fragen wollte, zum Thema, du hast gesagt, du warst zwischendurch auch auf einer koreanischen Schule und du hast auch mal irgendwie eben kurz erwähnt, dass du dich manchmal ein bisschen komisch gefühlt hast, wenn du mit Leuten zu tun hattest, die perfekt Koreanisch sprechen. Wie ist es bei dir mit der Sprache? Bist du zweisprachig?
Nee, das ist ja das kann man heute irgendwie gar nicht mehr glauben, aber damals war es wirklich so Zweisprachigkeit, dieses Prinzip gab es noch nicht so. Und meine Eltern haben dann auch erzählt, dass die im Kindergarten, wie es damals ja noch hieß, gesagt haben, so, wir verstehen ihn nicht, der muss Deutsch lernen. Und da hatten die irgendwie Angst. Und ich habe dann halt viel Deutsch gesprochen. Mhm. Und ich war dann einmal die Woche am Samstag in der koreanischen Schule, mhm. war da aber auch irgendwie der gefühlt Schlechteste. Und bin dann auch wegen Fußball dann irgendwann nicht mehr hingegangen.
Okay.
Was ich mhm. heute stark bereue. Also ich mhm. kann schreiben, lesen und so ein bisschen verstehen. Mhm. Oder ich glaube, so ganz okay verstehen, so. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel so einen komplizierten Film, könnte ich jetzt nicht ohne mhm. Untertitel gucken. Mhm. Aber wenn Untertitel da sind, dann verstehe ich auch das Koreanische mhm. ganz okay. Mhm. Also mir fehlen da so Vokabeln und so. Mhm. Und ich habe totale Hemmung zu sprechen. Also das ist so, ich habe keine Hemmung zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen italienischen Satz abzulesen. Und wenn der völlig falsch ist, mir egal. Mhm. Aber was das Koreanisch angeht, ist mir dann immer noch unangenehm. Aber ich versuche das immer wieder so aufzufrischen. Ich habe das auch in Göttingen dann noch mit anderen Kommilitoninnen da aufgefrischt. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein halbes Jahr in Korea wäre, würde ich ganz gut sprechen. Ich meine auch, dass ich keinen so großen Akzent habe. Aber ja, es ist noch so ein Wunderpunkt. Und da würde ich gerne auch noch irgendwie ja noch ein bisschen besser sprechen lernen.
Das heißt aber, Stichwort sprechen lernen, als du sprechen lerntest, als du noch ganz klein warst, habt ihr zu Hause wahrscheinlich mit deinen Eltern schon Deutsch gesprochen, Koreanisch gesprochen.
Naja, also ich weiß gar nicht genau, wie wir es gemacht haben. Es ist ja immer so, die sprechen dann Koreanisch, die Eltern, und dann haben wir da irgendwie auf Deutsch geantwortet und dann haben die natürlich auch andere Sachen auf Deutsch dann gesagt, weil wir sie dann nicht verstanden haben, außer sowas wie, geh mal hoch, komm jetzt runter, jetzt gibt's Essen, Zähne putzen, wo bleibst du, wo gehst du hin? Das haben die natürlich auf Koreanisch gesagt, aber also ich sag mal, meistens ist es so gewesen, dass die Deutschen, die koreanische Eltern hatten, beide Elternteile, die können jetzt ganz gut Koreanisch sprechen, aber die halb, also die ein weißes deutsches Elternteil hatten und ein koreanisches, wo man heute sagt, klar, einer spricht Deutsch, einer spricht Koreanisch, die können meistens in meinem Alter nicht Koreanisch sprechen, außerdem ist es später nochmal gelernt. Mhm. Aber deswegen dieses Prinzip Zweisprachigkeit, ja, das lernen die dann schon. Mhm. Das war damals noch nicht so existent.
Mhm, okay. Aber es war jetzt bei dir nicht so, dass du irgendwie in der Schule dir irgendwelche Lehrerinnen oder Lehrer gesagt haben, dass du, welche Sprache du sprechen solltest oder so?
Nee, da war das dann, glaube ich, schon gegessen. Okay. Da habe ich dann nur noch Deutsch gesprochen.
Ja, ja, manchmal, also ich habe mal ein paar Jahre in London gelebt und da gab es einige Kolleginnen und Kollegen, die halt Deutsch waren, Deutsche, die seit Jahren in England gelebt haben, deren Kinder, die sich drum bemüht haben, dass die Kinder zweisprachig aufwachsen, aber wo sich die Kinder dann irgendwann mal gewehrt haben, also wo dann wahrscheinlich irgendwie so ein Peer-Pressure da ist, ne? Und gut, dann ist wahrscheinlich Englisch sowieso die coolere Sprache als Deutsch, das spielt ja vielleicht auch nochmal eine Rolle.
Es ist ja meistens so, dass dann die Kinder meistens die Sprache sprechen wollen von dem Land, in dem sie leben.
Ja, ja.
Aber wenn das Elternteil einfach konstant weitermacht, behalten die trotzdem zum passiven Wortschatz und das kommt dann später, kommt ihnen dann später zugute. Mhm. Ich habe ja auch, also wie gesagt, ich kann ja mal eine Situation erzählen, als ich in Korea war, 99, als Student. Und das ist für mich so eine total crazy Geschichte, weil da kamen ganz viele sozusagen zweite Generation Koreaner zusammen und es wurde vom Staat gesponsert und eine Reise gemacht. Wir sind dann mit Bussen durch Korea gefahren, Korean Forever Tour hieß die, so Back to the Roots, ne?
Ja.
Und dann waren Leute aus Hawaii, aus Usbekistan, aus Australien, aus Malaysia, alles Koreaner, aber da woanders aufgewachsen. Mhm. Und im Bus wurde dann immer viel gesungen und viel gemacht. Und dann sagte irgendwer, hier, Frank, soll mal rappen. So, und dann habe ich gesagt, nee, ich rappe jetzt hier nicht hier im Bus, was soll das? Und alle, doch, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Und dann kam der koreanische Tourguide, also der College-Student, der gesagt hat, hier, komm nach vorne. Und hat auf Koreanisch, weil er nur Koreanisch sprach, irgendwie gesagt, so mach mal. Und ich habe dann, irgendwann war es so beschämt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, auf Koreanisch, dass es rausgerutscht ist, so mache ich nicht. Also auf Koreanisch. Und in dem Moment, weiß ich noch ganz genau, dass ich dachte, so, woher kommt das denn jetzt?
Okay.
Habe ich das gerade gesagt? Ich wusste nicht, dass ich das Wort kenne. Und es kam halt ganz tief irgendwo her, als Reflex quasi. Ich habe auch nicht sozusagen die Höflichkeitsform benutzt, die man eigentlich benutzen müsste, sondern ich habe einfach nur so gesagt, Shiro heißt das, Shiro, also will nicht. Und also ich weiß ich bis heute nicht, wo das herkam.
Mhm. Und es hat aber gewirkt in der Situation.
Ja, es war sozusagen auch sogar auch passend, ne? Also ja. War ja das wirklich so, ich dachte, hä, wo kommt das denn her? Also da habe ich schon gemerkt, dass da irgendwie noch verschüttet liegen da noch Vokabeln, die ich nochmal irgendwo rausholen muss.
Ja, ich glaube auch, also im Unterbewusstsein und passiv ist da bestimmt total viel da, was auch sicherlich leicht aktiviert werden könnte, wenn, wenn du dir die Zeit dafür nimmst oder die Zeit hast. Du bist ja in Hannover dann sozusagen sozialisiert. Und Hannover ist ja, also da spricht man ja wirklich lupenreines Hochdeutsch. Also für mich, ich stamme aus dem Saarland und meine Stationen bisher waren unter anderem Köln und München. Jetzt seit auch schon einigen Jahren Göttingen. Aber das ist was, was mir am Anfang so ein bisschen befremdlich war. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist, als du dann da aus deiner Hannover-Blase rausgegangen bist.
Ja, ich weiß das noch. Wir haben damals mit der Familie so deutsch-koreanische Seminare besucht. Also so, also für uns war das immer Urlaub, aber für die Eltern war es immer ein Austausch. Also es gab dann Workshops wie Kalligrafie oder Koreanisch und dann gab es halt Deutsche und Koreaner, die irgendwie zusammengekommen sind als Familien. Und ich weiß noch, da waren dann halt auch Kinder natürlich, die aus anderen Ecken Deutschlands kamen. Und die hatten dann halt alle irgendwie so im gleichen Dialekt. Mhm. Also ich weiß auch, dass irgendwer dann gesagt hat, gell. Ich habe mich darüber lustig gemacht, dass sie mal gell sagen. Oder
sagt man im Saarland auch, aber ich verkneif's mir jetzt.
Genau, also so bestimmte Sachen. Und dann habe ich irgendwie auch gemerkt, ah krass, ich rede so Hochdeutsch anscheinend. Mhm. Und die alle haben irgendwie nur so einen Dialekt. Und für mich klang das auch alles immer so eher so niedlich oder so. Ich weiß auch, wie ich dann die auch teilweise am Anfang nicht so richtig ernst genommen habe, dachte ich so, also für mich war das befremdlich, dass zum Beispiel jemand, der irgendwie aussieht wie ein Skater, plötzlich so dann so, yo, hi, und dann irgendwie so einen Singsang hatte und nicht so, wie ich denke, dass er reden sollte. Und das war schon so ein Aha-Effekt und später habe ich dann aber auch irgendwie gemerkt, schade, dass ich das irgendwie nicht kann. Also, dass ich nicht, auch ne, da Zweisprachigkeit quasi sozusagen, dass ich nicht Dialekt kann und dann switchen kann auf Hochdeutsch, was ja viele können und aber ja, klar, wenn du dann in Hannover aufwächst zu dieser Blase, dann merkst du gar nicht, dass es noch andere gibt, die anders sprechen. Weil im Fernsehen und in Medien sprechen dann auch alle meistens Hochdeutsch. Und dann denkst du dir halt irgendwie nichts dabei.
Ja. Wenn man so Leuten begegnet und man hört dann, die sprechen irgendwie anders und dann hat man ja manchmal auch irgendwie schon direkt so ein Bild. Also Klischees spielen ja eigentlich auch miteinander eine ziemlich große Rolle. Ich glaube, bei uns allen irgendwie, ob jetzt irgendwie innerhalb Deutschlands oder international. Du machst ja auch in deinem Podcast den Klischee-Check, der mir sehr gut gefällt. In welches Fettnäpfchen treten denn die ganzen Kartoffeln am häufigsten? Oder anders gefragt, welches Klischee im Zusammenhang mit asiatisch-deutschen Menschen nervt dich am meisten?
Also, ich glaube, was mich in Bezug jetzt auf AsiatInnen irgendwie am meisten nervt, ist dieses Massending, dieses gleichgeschaltete, so, die treten immer nur in Massen auf und die haben alle keine Persönlichkeit. Also dieses gelbe Gefahrartige, da war irgendwie so, waren einfach so ein paar Schwarzköpfe, egal wer jetzt, die heißen ja alle wie alle gleich und sehen alle gleich aus. Und es ist einfach nur so, es sind keine Menschen, keine Individuen, sondern das ist alles nur so eine schwarzköpfige Masse. Das ist das, was mich am meisten stört.
Ich war jetzt auch, bin jetzt auch nochmal über eine Sache gestolpert, die mich ehrlich gesagt auch ziemlich geschockt hat. Also das ist jetzt nicht, hat jetzt mit dem Klischee nichts zu tun, aber ein Spiegeltitel vom Januar 2020. Der Spiegel titelte Coronavirus Made in China, wenn die Globalisierung zur tödlichen Gefahr wird. Und darauf abgebildet ein asiatisch aussehender Mensch mit Maske und Sicherheitskleidung. Also unglaublich.
Ja, der Spiegel hat leider eine lange Historie, was solche Titel angeht. Also das ist auch kein Zufall. Also ja, da gibt's auch im Netz einige Cover, die dann so im Laufe der Jahre, also es geht schon lange, lange so. Also das finde ich immer noch unglaublich. Kann ich mir sehr drüber aufregen.
Ja, Und genau, also gerade in der Folge, das war dann ja noch relativ früh, da war die Pandemie in Deutschland ja noch gar nicht so weit angekommen. In der Folge ist ja auch inzwischen erwiesen, gibt es ja auch Studien dazu, dass eben der antiasiatische Rassismus im Zuge der Corona-Pandemie, nicht zuletzt auch durch Trump befeuert, der immer wieder vom Chinese Virus gesprochen hat, dann zugenommen hat, auch in Deutschland.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ist das was, was du... Also ich denke mal, in Berlin wird es ja auch eine relativ große deutsch-asiatische Community geben. Ist das was, ein Thema, was eine Rolle spielt in der Community? Also dieser zunehmende antiasiatische Rassismus?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir AsiatInnen galten ja immer so als angepasst und unauffällig und auch ungefährlich. Also waren ja immer so die Vorzeige Migranten und ja, ich sage mal so, das Schlimmste war mehr so die Gerüche irgendwie so in der Wohnung oder so. Da hat man manchmal Schwierigkeiten bekommen, eine zu kriegen. Aber ansonsten so waren jetzt nicht die großen Kriminellen. Und ja, deswegen hat man uns so irgendwie akzeptiert oder so toleriert. Und naja, mit solchen Geschichten, da war das dann schon natürlich so, dass das zugenommen hat. Und viele berichtet haben, ja, wenn die jetzt in der Bahn fahren, dann hieß es so, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist oder Virus oder ihr habt das jetzt verschuldet hier so, ob man dann irgendwie vietnamesischer Herkunft ist oder thailändisch oder aus Kambodscha oder China, ist egal, ist alles eins. Und ob man dann irgendwie auch noch vielleicht hier geboren ist, dann ist es auch egal, also das ist dann wirklich nur das Aussehen. Und ja, da ist man dann plötzlich wieder so besonders fremd, ne? Ja, also ich bin dann auch tatsächlich, ohne dass mir das vorher passiert ist, aber ich habe das dann gemieden aus mehreren Gründen, irgendwie Bahn zu fahren zum Beispiel.
Okay, ja. Ja, solche Fälle habe ich tatsächlich auch aus Göttingen gehört, ja. Da sind wir jetzt, also ich springe jetzt ein bisschen hin und her. Wir waren eigentlich bei Göttingen, also bei deinen Stationen, da hast du Sport studiert und hast dich dann da in der Stadt eigentlich so weit ganz wohl gefühlt oder war es dir dann doch irgendwie zu eng, also zu klein und zu niedlich?
Na, ich war mit meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, wir waren glaube ich fast 10 Jahre in Göttingen.
Okay.
Und ich meine, du wirst das kennen, wenn man Göttingen 10 Jahre lang begeht und mit dem Fahrrad befährt, dann hat man das Gefühl, man kennt wirklich jede Ecke.
Ja.
Und dann nach so vielen Jahren haben wir dann irgendwie schon gedacht, so jetzt wäre auch mal schön, woanders wieder zu sein. Und dann ist meine Freundin, also Frau, dann zuerst nach Berlin. Ich habe dann noch in Braunschweig ein Zeitungsvolontariat gemacht und dann danach noch in Wolfsburg auch gearbeitet. Habe dann aber schon teilweise in Berlin gewohnt.
Okay.
Und ja, ich habe gute Erinnerungen an Göttingen, also auch die Größe sozusagen, glaube ich, ist für Familien auch eigentlich ganz schön. Aber ja, irgendwann, gerade als jüngerer Mensch, kennt man dann alles und gerade weil für viele Göttingen auch so eine Durchgangsstation ist, also die Leute kommen dahin, studieren und gehen wieder weg, ist es dann halt auch schade, wenn dann einfach alle Freunde verstreut sind und man irgendwie so zurückbleibt.
Ja.
Also insofern sind wir ganz froh, dass wir den Sprung nach Berlin geschafft haben, auch tatsächlich, wenn ich Göttingen immer noch sehr, sehr mag.
Okay, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Die Community in Berlin, ist die, also bewegst du dich viel in dieser deutsch-asiatischen Community oder gar nicht unbedingt so?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so eine deutsch-asiatische Community gibt. Also es gibt natürlich irgendwie so koreanische Vereine und es gibt wahrscheinlich so Vietnamesen-Treffs und aber das vermischt sich jetzt auch nicht so super stark. Okay. Natürlich gibt es auch wieder sowas wie Korientation oder so, wo dann einfach mehrere zusammenkommen. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen in Berlin so, wie auch die Stadt ist. Es gibt nicht so ein Zentrum und alle treffen sich da, sondern es gibt ganz viele verstreut, vereinzelt, Vereine, Gruppierungen und so weiter. Also wir haben jetzt zum Beispiel so eine Deutsch-Asian Signalgruppe von JournalistInnen, also aber jetzt deutschlandweit. Und das ist schon zum Beispiel ganz schön.
So eine Signalgruppe, also von diesem Messenger-Dienst.
Genau, so Messenger,
okay.
Und da tauscht man sich natürlich auch aus und hat dann irgendwie ja Solidarität sozusagen. Aber ja, also jetzt in Berlin kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es jetzt da so eine deutsch-asiatische Community, so wie man es sich vorstellt, gibt, glaube ich, eher nicht.
Okay. Du hast selbst Kinder? Mhm. Ja, also ich habe das irgendwie aus dem Instagram, also du, die spielen keine große Rolle, aber ich glaube, du hast sie schon mal erwähnt, genau. Ja. Wie ist es für dich als Deutsch-Koreaner der zweiten Generation und als Vater, ja, was du von deinen Eltern mitbekommen hast, deine Liebe zum koreanischen Essen zum Beispiel, zur Sprache und so weiter und so fort, ist das was, was dir als Vater auch wichtig ist, an deine Kinder weiterzugeben?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich teilweise schwierig, weil ich ja, wie gesagt, aus der zweiten Generation komme. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich sage mal so ganz pauschal, mein Kopf ist deutsch, mein Herz ist koreanisch, ja so. Und natürlich will ich denen das mitgeben und vor allem auch ein positives, eine positive Bedeutung, Konnotation mitgeben. Mhm. Bei mir war damals, als ich jünger war, Korea noch sehr stark mit so was, ja, ich will sagen negativ, aber es hatte immer sowas Strenges, Disziplin, auch ein bisschen fremd. Und ich musste mich erstmal so ein bisschen so dran gewöhnen oder dran wagen oder ran robben. Und bei meinen Kindern ist das aber völlig anders, habe ich das Gefühl. Also vor allem meine Tochter, die ja 12 ist, die hat das total so embraced. Mhm. Ja, also so, ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch, also umarmt. Also,
ja, hat sich da eingegeben oder genau, irgendwie so, keine Ahnung.
Genau, hat es total angenommen ja. Und ist irgendwie auch stolz drauf und findet das gut. Mhm. Wir waren ja auch vor 2 Jahren, kurz vor der Pandemie zum Glück noch, dann einmal da vor Ort. Und man muss auch sagen, das Land heute im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren ist nicht mehr so weit weg von Deutschland wie damals. Mhm. Also ist nicht mehr so fremd.
Ja, Popkultur ja, ist ja absolut international.
Also
ja.
Essen, Kultur, Parasite gewinnt den Oscar. Also es ist eine ganz andere Bedeutungsebene als jetzt noch vor 20, 30 Jahren. Also ich wurde ja als Kind noch gefragt, so was ist Korea? Also wo ist das? Was ist denn das? Ist das ein Land?
Ja, verstehe.
Und erst dann mit den Olympischen Spielen in Seoul 88 wussten dann eigentlich die meisten so, das ist okay. Ein richtiges Land.
Ja.
Aber davor war es wirklich so, ich musste immer sagen, ja, bei China und Japan, okay.
Okay. Was du eben gesagt hast, was du selbst so mit Korea lange verknüpft hast, also so eine gewisse Strenge beispielsweise, glaubst du, ist das was, was du sozusagen von außen irgendwie aufgenommen hast? War das die deutsche Sichtweise sozusagen? Oder ist das was, was du irgendwie doch durch deine Eltern also es ist doch sozusagen die Innenperspektive, die du mitgenommen hast.
Ja, ich glaube schon, es ist eine Innenperspektive gewesen, weil ich habe das gar nicht so sehr an meinen Eltern gesehen, sondern vor allem an den Eltern meiner koreanischen Freunde.
Ja, ja.
Also die waren halt viel strenger als meine Eltern. Und die mussten halt zur koreanischen Schule gehen und die mussten gute Noten bringen. Und die sollten alle Ärzte und Ärztinnen und AnwältInnen werden und oder Business oder irgendwas machen. Und durften dann auch bestimmte Sachen nicht, also die ich durfte oder also ich habe dann schon gemerkt, dass da so generell bei den koreanischen Familien eher das Strenge ablief. Und dann hast du ja den Vergleich mit den deutschen Freunden, wo das dann irgendwie lockerer war oder die dann einfach auch mehr Auswahl hatten in dem, was sie tun sollen oder dürfen. Also da, klar, als Kind siehst du ganz deutlich so, auch bei denen ist das allen so und bei denen ist es fast immer so. Und meine Eltern waren ein bisschen dazwischen. Also die waren dann immer geneigt, irgendwie so in ihrer, sozusagen, in dem, was sie kannten, auch so zu agieren wie andere. Aber haben dann schnell gemerkt, so bei vielen funktioniert das dann auch irgendwann nicht mehr. Und also zum Beispiel in Hannover war es wirklich so, waren alle Kinder waren auf dem Gymnasium. Und nie ist jemand sitzen geblieben. Und so, dann gab es so die Ersten. Also mein Bruder war dann auch so mit der Erste, der dann irgendwie auf der Realschule war. Oder jemand ist dann zum ersten Mal sitzen geblieben und so. Das war schon, ich will nicht sagen eine Schande, aber es war schon so ein bisschen peinlich, ne, für die Familien. Weil das ja auch eine Community ist, die so, weiß ich nicht, wie waren das, 20, 30, 40 Familien da in Hannover.
Ja.
Jeder kennt jeden und auch so klischeehaft, aber ich glaube, andere asiatische Familien in Deutschland kennen das auch. Oder Kinder vor allem dann dieses, dass man immer erzählt bekommt, was die anderen gerade machen.
Okay.
Also ja, der ist gerade Erster in dies geworden und der macht das und der geht jetzt auf eine koreanische Uni und da hat jetzt einen Preis gewonnen und so. Und denk mal so, ja, warum erzählst du mir das jetzt?
Ja.
Aber da schwingt dann immer so ein Vorwurf mit, so von wegen, ja, mhm. Und du? So, was mit dir?
Ja.
Und das kennen halt, glaube ich, wirklich die meisten.
Mhm, okay. Ja. Vielleicht ist es von den Eltern gar nicht unbedingt so gemeint, aber es kommt natürlich dann meistens so rüber.
Naja, also negativ formuliert ist das schon natürlich sehr starkes Hierarchiedenken und starkes so Konkurrenzdenken und nach vorne gehen und so. Und gleichzeitig, also ich empfehle da immer Ronnie Cheng Special bei Netflix, das ist so ein Hongkong Stand-Up-Comedian, der gesagt hat, so, das ist halt die Chance, mit durch Bildung in einer Generation so von sozusagen einer arbeitenden Schicht aufzusteigen zu ganz nach oben. Mhm. Also wenn dein Kind Arzt wird und du bist irgendwie Krankenschwester, dann hast du es geschafft. So. Mhm. Dann ist da sozusagen durch die Bildung, das ist ja mal der Weg, in einer Generation der Umschwung geschafft, der soziale Aufstieg.
Ja.
Und das ist so immer der Ansatz gewesen, durch Bildung, durch harte Arbeit, so ganz oben und dann hat man Geld und hat keine Sorgen mehr und so. So kreative Berufe oder so Selbstständigkeit oder so war jetzt da nicht groß.
Ja, okay.
auf der Agenda, sondern das war wirklich so, okay, was sind die angesehensten Jobs, wo man am meisten Geld verdient? Ja, okay, alles klar, Jura, du studierst Jura oder Medizin oder halt irgendwie Wirtschaft.
Weil du gerade sagst, also erste Generation möglicherweise Krankenschwester, die zweite dann ja im besten Falle vielleicht Ärztin oder Arzt. Was ich gar nicht wusste, dass die Bundesrepublik ja in den 60er Jahren tatsächlich südkoreanische Bergarbeiter und dann später auch Krankenschwestern angeworben hat. Genau, das war ja sehr, also als sozusagen als Gastarbeiter in Anführungszeichen, sehr außergewöhnlich, dass überhaupt außereuropäisch sozusagen Fachkräfte rekrutiert wurden.
Ja, also die Generation meiner Mutter, wenn ich da Frauen sehe oder treffe, die hier in Deutschland leben, da ist noch nie eine Frau untergekommen, die nicht Krankenschwester war. Also die sind alle deswegen gekommen. Und das war natürlich damals noch ein ganz anderer Trip. Also da wusste man nicht viel von Korea und von Deutschland. Und also ja, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte.
Ja. Kannst du was über das Ankommen der Generation von deiner Mutter so ein bisschen was erzählen? Also ist sie dann irgendwie im Lauf der Jahre in Hannover angekommen, vielleicht auch dank dieser Community?
Ja, also ich glaube schon am Anfang war das Heimweh schon sehr stark und gleichzeitig aber auch natürlich so ein Gefühl von Privileg, glaube ich, war auch da. Also die hergekommen sind, das sind natürlich auch die Abenteuerlustigen gewesen irgendwie oder vielleicht teilweise mussten sie es auch aus wirtschaftlichen Gründen. Aber ich glaube, das war noch ein anderes Abenteuer, als wenn man das jetzt macht. Und ich kann es gar nicht so richtig sagen, weil ich glaube, viele aus dieser Generation sind jetzt auch nicht so, dass sie hier waren und ständig reflektiert haben oder seitdem reflektieren, wie es jetzt für sie war, sondern da war vor allem irgendwie so harte Arbeit irgendwie gefragt und Schichten schieben und Geld verdienen und zurückschicken. Und ich glaube aber schon, also das habe ich schon mitgekriegt, so aus meiner Generation, dass es für Koreaner schon wichtig war, mit anderen KoreanerInnen da irgendwie zusammen zu sein und koreanisches Essen. Teilweise musste man sich ja das irgendwie neu erfinden, weil es die Zutaten nicht gab und dann muss man halt irgendwie einen anderen Salat machen oder so. Also das stelle ich mir jetzt im Nachhinein schwierig vor und habe da jetzt natürlich noch einen ganz anderen Respekt vor als damals, als kleines Kind, wo ich einfach dachte, so ist es halt. Das nicht hinterfragt habe, aber ja, dieser Kulturschock da von meinen Eltern war natürlich noch mal eine ganz andere Nummer als heute.
Es ging dann ja diese Geschichte mit den koreanischen Krankenschwestern weiter. Dann gab es ja 1973 den Anwerbestopp und die Bundesrepublik machte dann eben deutlich, dass sie die koreanischen Krankenschwestern und anderen Fachkräfte gerne wieder zurückschicken wollte. Und dann haben aber wohl eine koreanische Frauengruppe in Deutschland mit einer Unterschriftenaktion 1978 erfolgreich ihr Bleiberecht erstritten. Also das hat mich total erstaunt, als ich das gelesen habe.
Ja, diese ganzen Einzelheiten kenne ich auch tatsächlich gar nicht, aber jetzt im Nachhinein finde ich es natürlich auch irgendwie so krass, dass man Leute so einlädt, ja, arbeitet mal und dann, okay, danke, absolut, jetzt wieder zurück. Ja. Das ist so ein bisschen irgendwie, ich will sagen undankbar, aber es wirkt schon so ein bisschen kalt.
Ja, irgendwie schon. Also ich würde auch sagen, also zumindest undankbar. Und tatsächlich ist es wohl jetzt aktuell so, dass seit dem 1. März 2020 ja wieder medizinische Fachkräfte diesmal aus von den Philippinen und aus Vietnam angeworben werden. Und erneut haben eben diese Fachkräfte keine rechtliche Bleibeperspektive. Also sprich, es droht, dass sich diese Geschichte wiederholt.
Ja, krass. Also verstehe ich nicht so richtig, wie man, also was für eine Logik da so hinter steckt. Ja. Also meine, klar. Also,
da liegen 50 Jahre dazwischen, so knapp. Das ist schon unglaublich.
Ja, ja, weiß ich, kann ich jetzt auch, weiß ich, ist ja auch nicht so.
Nee, ist eigentlich ja auch nicht dein Job.
Ja. Nee, finde ich denn auch irgendwie, ja, also dieses ständige, ihr dürft kommen, dann dürft ihr was machen und dann müsst ihr aber wieder gehen. Steht auch schon ein bisschen symbolisch für das Klischee, wie Deutsche gastfreundlich sind oder halt auch nicht. Mhm. Also, das erinnert mich so ein bisschen an diese Nummer, die es vielleicht heute nicht mehr so häufig gibt, aber früher schon. Dass wenn man irgendwo bei seinem Freund oder bei seiner Freundin geklingelt hat und dann hieß es so, Stefan, kommt gleich, du kannst schon mal in sein Zimmer gehen oder hier im Flur warten, wir essen noch.
Ups.
Ja, so. Und dann sitzt man da so allein im Flur und man hört dann da so ganz gediegen irgendwie diese Messer und Gabel klappern, aber ja, also das gäbe es bei vielen nicht-deutschen Familien nicht. Dann hieß es, ja komm, hast du Hunger, hier. Mhm. Und dann ist es eher umgekehrt. Und nee, ich habe keine Hunger. Ja doch, musst aber essen, hier, zack, drauf. Also das erinnert mich so ein bisschen daran. Dieses wirklich so rationale, so okay, könnt ihr kommen, 2-Jahres-Vertrag, macht das. Ja, ist für euch gut, weil wir sind ja ein tolles Land. Könnt ihr was mitnehmen, könnt ihr Geld verdienen. Und dann aber bitte, wenn wir dann genug haben und das sagen wir euch dann, geht der bitte wieder zurück. Also nicht, dass ihr dann hier noch irgendwie so rumschmarotzt oder so. Also sowas. Also dass ihr trotzdem noch andere Beiträge zur Gesellschaft leisten könnt, außer die eigentliche Arbeit. Oder dass es irgendwie, man hat immer das Gefühl so, bevor ihr uns jetzt irgendwie ausnutzt und unser tolles System hier, bitte, sagen wir gleich, ne? Und auch ganz fair, sagen wir ja vorher.
Ja, toll.
So, irgendwie, ja. Schade.
Absolut, ja. Also gut, es gibt ja jetzt inzwischen immer wieder auch aus der Politik Stimmen, die sagen, eben Deutschland ist ein Einwanderungsland, aber anscheinend stimmt das noch nicht, ist es noch nicht überall Wahrheit geworden.
Ja, und dass man das immer wieder so sagen muss und immer betonen muss, jetzt in 2021, wo es schon längst irgendwie, also wo man schon längst denkt, so hä, also
ja.
Müssen wir das immer noch so formulieren, immer noch sagen, ja, sind wir. Dann gibt, das heißt ja dann, dass es Leute gibt, die sagen, nee, sind wir nicht. Sonst müsste man es nicht nochmal irgendwie sagen.
Das ist schon traurig im Prinzip. Also ich habe nachgeguckt, es gibt knapp 1 Million asiatische Deutsche und AsiatInnen, die in Deutschland leben, die lange Zeit sehr wenig sichtbar waren. Du als erfolgreicher Podcaster, aber auch die Wissenschaftsjournalistin Mai-Thi Nguyen Kim von MyLab. Marvel erfindet gerade oder hat gerade einen neuen asiatischen Superhelden erfunden, Shang-Chi. Hast du den Eindruck, dass sich gerade doch was in der Mehrheitsgesellschaft verändert? Also, dass die Mehrheitsgesellschaft doch irgendwie mehr Diversität zulässt?
Oder naja, also lange oder jetzt immer noch natürlich ist das alles natürlich sehr weiß geprägt und gerade auch was jetzt so Filme angeht oder auch Popkultur, da konnte man sich glaube ich immer vorstellen, dass die ganze Welt irgendwie so weiße Filme und auch weiße Musik irgendwie gut findet, aber umgekehrt nicht. Und es ging ja schon so weit, dass selbst ich zum Beispiel das nie gedacht hätte, dass koreanische Songs irgendwann mal im deutschen Radio gespielt werden könnten. Konnte ich mir nicht vorstellen. Und seit einigen Jahren ist das aber auch so, dass man dann plötzlich merkt, so, ach, okay, also Koreaner, die machen auch keine schlechten Filme und K-Pop ist ja jetzt auch überall. Und ich glaube, da ist auch die ältere Generation einfach so ein bisschen von der jüngeren überrannt worden, so, und so wie war es jetzt K-Pop, so wie die sehen doch so komisch aus und die findet ihr gut, aber warum denn? Und hä, verstehen wir nicht so richtig, aber meinetwegen. Und jetzt langsam, auch im Sinne der Globalisierung, geht es in alle Richtungen. Mhm. Und so sollte es ja auch sein. Und natürlich ist immer noch nicht genug, aber ich glaube, dass auch der Westen sich da irgendwann auch mal umguckt, wenn sie merken, so, ha, jetzt ist das alles, also wollen die nicht alle immer nur unser Zeug, sondern denen ist es wichtig, dass sie repräsentiert werden. Oder ich glaube, Shang-Chi, also der Film, der Marvel-Superhelden-Film, der hat auch Rekorde gebrochen gleich. Und ja, das kommt jetzt halt sehr spät irgendwie und für manche vielleicht überraschend, aber eigentlich, ja, es ist 2021, also langsam muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Auch dran gewöhnen, dass es nicht mehr so klare Grenzen gibt. Also, dass es Menschen gibt, die so aussehen wie ich, aber gar nicht in Korea aufgewachsen sind, sondern in Deutschland. Oder es gibt ja zum Beispiel in USA auch Superstars, die man gar nicht mehr so richtig ethnisch einordnen kann, die irgendwie so alles mit drin haben und wo es auch nicht mehr so eine Rolle spielt und auch für die jüngere Generation auch gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Das sehe ich auch jetzt in Netflix-Serien, so irgendwelchen Highschool-College-Filmen, wenn die gut gemacht sind, dass da so eine Diversität da ist, dass man nicht immer sagen muss, ah, da ist jetzt das koreanische Kind, was gemobbt wird und da ist das schwarze Kind, was Rassismus erfährt, sondern der Schönling ist Halbjapaner und die Hauptdarstellerin ist irgendwie Indisch-American und bei den Freundinnen weiß man es nicht so genau und so, das ist glaube ich so, wo wir auch hin wollen und müssen und auch bald, glaube ich, auch irgendwie hoffentlich hinkommen.
Also eben nicht mal so dieses Schubladendenken, was ja wirklich völlig veraltet ist und ja.
Ja, und dieses Wir und die und hier und dort ist halt nicht mehr so trennscharf wie früher.
Ich finde tatsächlich, also jetzt als Journalistin, wenn ich Vielfalt sichtbar machen will, also ich finde manchmal mich in so einer irgendwie paradoxen Situation wieder, ne? Du willst ich als weiße deutsche Cis-Frau will Vielfalt sichtbar machen. Und ich denke, das ist auch legitim oder auch gut, aber dennoch lade ich dann jetzt Leute wie dich zum Beispiel ein, mit denen ich mich unterhalte und natürlich lade ich dich ein, weil du Sohn eben koreanischer Eltern bist. Ne? Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß es.
Genau.
Ja, klar.
Und das ist irgendwie so, das ist schon so paradox, finde ich, weil eigentlich sollte das ja alles überhaupt keine Rolle mehr spielen und eigentlich sollte man auch solche Formate vielleicht gar nicht unbedingt brauchen.
Ja.
Aber dennoch ist es nötig.
Ja, es ist ja nicht nur, was die ethnische Herkunft angeht, der Fall, sondern es geht ja auch um Sozialherkunft, es geht auch um die Sichtbarkeit von Frauen oder von Menschen, die sich vielleicht weder als Frau als Mann identifizieren. Ja. Also da sind wir ja jetzt oder da ist auf jeden Fall auch eine Gruppe von Menschen daran, das irgendwie ein bisschen aufzuweichen, diese komischen Grenzen. Und klar, gleichzeitig wünschen viele oder ich wünsche mir natürlich auch, dass das alles keine Rolle mehr spielt, aber natürlich trotzdem ist es utopisch und es gibt halt diese Ungerechtigkeiten immer noch. Und dann ist es ganz gut, wenn es immer mehr in den Mainstream geht. Und wenn man dann erstmal das so explizit sichtbar machen muss, dann ist das halt erstmal der Weg.
Ja.
Wichtig ist, dass es halt nicht so komisch exotisiert wird.
Klar, ja.
Also darum geht's ja dann auch.
Ja, sichtbar machen und dann vielleicht auch irgendwie, ich stelle dann auch immer mehr fest, letzten Endes geht es bei den Menschen um dieselben Themen. Ja. Man will einfach irgendwie in Frieden leben, man möchte Arbeit haben, Gesundheit ist wichtig, Bildung ist natürlich wichtig. Das sind eigentlich so die Grundthemen, ne?
Ja, also im Grunde wollen wir alle das Gleiche und auch auf der individuellen Ebene möchte man auch irgendwie gesehen werden als das, was man ist.
Genau.
Und auch die Möglichkeit haben, sich zu geben, wie man ist. Aber das verstehen halt viele dann doch nicht, weil gerade was jetzt so diese White Fragility angeht oder auch das Patriarchat sozusagen, es gibt halt immer eine Gruppe, die einfach Vorteile hatte und hat und vielleicht das auch gar nicht bewusst wahrnimmt, aber trotzdem dann merkt, wenn plötzlich Leute kommen und sagen, wir wollen auch, dann irgendwie Schwierigkeiten haben, da was abzugeben. Und dann sagen die dann so, Moment mal, also für uns läuft es auch gut, wieso sollen wir daran was ändern? Also,
das ist eben diese White Fragility, ne, was du eben gerade erwähnt hast.
Ja, dieses zerbrechliche so, also das haben wir noch nie so gemacht. Mhm. Warum soll jetzt plötzlich eine Frau das moderieren oder warum sollen es das plötzlich nur Frauen machen? Also das waren immer Männer. Warum? Verstehe ich nicht. Mhm. Und dann auch ein bisschen die Angst, dass man selber zu kurz kommt.
Ja,
ohne das irgendwie anzuerkennen, dass andere zu kurz gekommen sind, auf Kosten von anderen irgendwie sozusagen Privilegien da sich erschaffen wurden. Ja. Also ja, jeder will gut leben und jeder will irgendwie zufrieden und glücklich sein. Mhm. Und manche haben aber das Gefühl, sie können es auch, die haben Angst, dass denen das was genommen wird. Also es hat auch viel mit Angst zu tun.
Ja, Angst, dass wenn man Privilegien teilt, dass dann die eigenen Privilegien weniger werden.
Genau. So, ne?
Ja. Mhm. Ja, Frank, also ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke.
Gibt es irgendwas, was du gerne noch loswerden willst? Also hier, feel free, der Werbeblock. Wo kann man dir folgen?
Ja, also Halbe Kartoffel ohne R, ohne E gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und eigentlich fast überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin auch auf Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook sogar auch noch. Also kann man überall abonnieren und so weiter. Aber ja, also was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass jeder bei sich selbst anfängt und einfach guckt. Also was kann ich da noch ein bisschen ändern oder wo habe ich selber auch Schwierigkeiten oder Abwehrmechanismen, wo ich sage so, ah, irgendwie das behagt mir nicht, aber warum eigentlich nicht? Und weil man schnell in so eine abwehrende Haltung kommt, wenn irgendwas Neues da ist. Also bei mir auch so. Und dann zu gucken, ob man nicht vielleicht ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgehen kann und ein bisschen ja offener einfach allen gegenüber ist.
Ja, okay. Ja, weiterhin dir viel Erfolg mit Halbe Kartoffel und deinen anderen Projekten drumherum. Vielen Dank.
Dankeschön.
Okay, vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke, ich habe mich auch sehr gefreut und bis bald dann wieder.
Okay, ciao.
Tschüss.
Das war das Gespräch mit Frank Jong von Halbe Kartoffel. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Er hat so eine wunderbar entspannte Art, schlaue Dinge zu sagen. Besonders beeindruckt haben mich die Erinnerungen aus seiner Kindheit und Jugend. Zum Beispiel, wie er im Flur warten sollte, während die Familie seines deutschen Freundes zu Abend gegessen hat. Oder die Szene im Bus, wo plötzlich ein sehr entschiedenes »Lass mich in Ruhe« auf Koreanisch aus ihm herausplatzte, was ihn selbst überrascht hat. Irgendwie hat sein Style abgefärbt auf diese Folge. Sie ist deutlich länger geworden als die sonst üblichen Folgen von Grünkohl mit Peter. Und wie ich finde, von vorne bis hinten spannend. Ich hoffe, ihr findet das auch. Hier also nochmal von mir die wärmste Empfehlung. Hört unbedingt mal rein in Franks Podcast Halbe Kartoffel. Egal, ob ihr selbst eine halbe Kartoffel seid oder eine ganze wie ich. Und noch ein Tipp. Es gibt ein sehr interessantes Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung zu anti-asiatischem Rassismus. Wenn ihr nach anti-asiatischem Rassismus und nach Bundeszentrale für politische Bildung googelt, müsstet ihr es finden. So, das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen Lieblings-Podcast-Kanal. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnis@niedersachsen.de. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal.